Ich muss ja sagen, mir geht es da so ein bisschen wie Sabrina, hier zu sein. Ich habe mich echt gefreut heute, obwohl ich aufgeregt bin und mir so eine Predigt auch nicht mal eben so locker aus dem Ärmel schüttle. Aber es hat für mich immer noch was und wird es wahrscheinlich auch immer haben, ein Stück nach Hause zu kommen. Und ich finde, ihr seid eine Gemeinde, das wollte ich mal als Statement so jedem Einzelnen sagen, dass man hier wirklich so sein kann, wie man ist. Dass man hier auch predigen kann, auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist oder einen Lobpreis machen kann oder einfach hier sein kann, ohne den Anspruch zu empfinden, jetzt in einer besonderen Art und Weise euch zu begegnen, euch was präsentieren zu müssen, was euch aber ganz speziell gefällt. Ich weiß nicht, ob ihr das als Kompliment mal so aufnehmen könntet. Es ist cool, ihr seid cool und es ist cool, hier zu sein. Gott hat mir eigentlich was aufs Herz gelegt, was ich heute sagen will. Und das ist hängt zusammen mit meiner letzten Predigt, die ich schon mal hier gemacht habe. Ich glaube, das ist ein Jahr her oder so, oder fast ein Jahr her. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, wer die überhaupt gehört hat und da war. Und zwar ging es um die Suche nach der absoluten Wahrheit. Ich habe versucht, mich so irgendwie auf die Socken zu machen und zu finden, was ist falsch, was ist richtig, was ist wahr, was ist schwarz, was ist weiß. Und habe so gehofft, dass Gott gerade in so schwierigen Gemeindefragen, wo es um Ethik, Moral, wie auch immer geht, aus der Gemeinde jetzt, wo ich im Moment bin, dass Gott da irgendwie so ganz klare Kante zieht und sagt, das ist weiß, das ist schwarz. Und wenn ihr euch erinnert, hatte ich so ein Bild aufgemalt oder ich glaube so ein Edding gezeigt und habe euch gebeten, ein Auge zuzumachen und euch mal das anzugucken. Und dann ist es für die einen, wenn ich das so halte, einfach nur ein Rechteck. Und wenn ich das so drehe und ihr das jetzt mal so eindimensional schaut, dann ist es ein Kreis. Und habe dann gesagt, dass bei Gott manchmal die Dinge ganz anders sind, als wir die sehen. Sie sind weder ein Rechteck noch ein Kreis, sondern sie sind ein Zylinder, weil Gott einfach noch mehr auf der Pfanne hat als wir oder es weiter und umfassender sehen kann oder zwei Augen hat, wo wir nur eins haben oder wie auch immer man das jetzt interpretieren oder in Worte fassen kann. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und so habe ich versucht, beim letzten Mal die Predigt so abzurunden, zu sagen, dass wir, wenn wir meinen, die Wahrheit erkannt zu haben, was für mich oder für den anderen oder für Gemeinde richtig ist und das die Wahrheit ist, die ich erkannt habe, dann sollte ich diese niemals über die Liebe stellen, meinem Mitmenschen gegenüber oder Gott gegenüber. Und habe so aufgehört mit dem größten Gebot, was die Liebe ist. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und irgendwie hat mich das trotzdem nicht losgelassen. Ich bin hier nach Hause gefahren und habe dann irgendwie die Wochen danach weiter drüber nachgedacht und habe so irgendwie gefühlt, das ist wie so eine Schwamm-drüber-Mentalität. Könnt ihr das verstehen? So einfach so, ja, ich kann nicht sagen, ob es schwarz oder weiß oder richtig oder falsch ist, deswegen piep, 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 wir haben irgendwie Gott lieb und dann läuft das schon, ja. Und uns so untereinander auch ein bisschen und dann passt das schon irgendwie. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, wie kann man denn ein Leben führen als Christ mit Gott zusammen, was Gott gefällt und was mir auch gefällt und was meinen Mitmenschen in der Gemeinde vielleicht auch gefällt, was irgendwie so richtig oder sich gut anfühlt oder so wie Gott sich das vorstellt. Ich sag mal jetzt so als Oberbegriff ein gottgefälliges Leben. Und das passt eigentlich auch so ein bisschen zur Predigtreihe. Also wir haben vor ein paar Wochen mal hier zusammengesessen und überlegt, was so hier für die Freaks in Remscheid dran ist. Und da ging es darum, das praktische Leben einfach. Wie lebe ich mit Jesus? Wie sieht das aus? Was hat das für Auswirkungen, wenn Jesus in meinem Herzen ist? Wenn ich an Gott glaube, wie hören sich meine Worte an? Wie sehen meine Taten aus? Wie fühlt sich das für mich an? Was mache ich? Und ich fand es schwierig. Habe mich irgendwie immer noch mit dem Thema rumgekriegt. Will auch nicht irgendwie so aus der Bibel oder von Gott oder von irgendwelchen Gemeinderegeln sprechen, das ist richtig, das ist falsch, so gefällt das Gott zu leben, sondern ich habe immer versucht, weiter so in meinen eigenen Mikrokosmos irgendwie einzusteigen und habe gemerkt, dass was ich machen kann oder wo sich das für mich gut anfühlt, mit Gott zu leben, wo ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist immer da, wo keine Schuld da ist, wo mich nichts irgendwie drückt. Also ich sage mal, Schuld als eine Last gleichzusetzen von den Begriffen ist es auch gleich, wo ich was auf den Schultern habe, wo ich gebeugt laufe, wo sich was schwierig anfühlt. Und deswegen ist das Thema heute weder Schuld noch Last, sondern Entschuldigung. Eine Entschuldigung, also irgendwie, wie ich davon loskomme, wie ich was frei machen kann, wie ich das verlieren kann, was ich auf meinem Rücken empfinde. Und eigentlich ist es ganz leicht, es ist ganz einfach und ich finde eigentlich ein cooles, lockeres Thema, so im Vorbeigehen, und trotzdem fällt uns an manchen Stellen einfach echt schwer. Ich hatte letzte Woche einen Konflikt, auch in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, und ich weiß gar nicht, wer überhaupt was verbockt hat, aber es war in so einer WhatsApp-Gruppe und irgendjemand hat dann die WhatsApp-Gruppe einfach verlassen, weil der eine was geschrieben hat, was dem anderen nicht passte. Der zweite war total sauer und hat geschrieben, hier, das ist total unverschämt, was hier abgeht, ey, habt ihr es noch alle und so. Aber da ging richtig was zur Sache. Und ich habe kaum Luft gekriegt, ich bin nachts aufgewacht, musste aufs Klo gehen, das mache ich sonst nie, also sonst schlafe ich immer einen seligen Schlaf einfach durch. Ich habe Rückenschmerzen gekriegt, ich habe gemerkt, dass mich das total belastet. Und witzigerweise, obwohl ich jetzt nicht sagen konnte, das habe ich falsch gemacht oder jenes, sondern ein Wort ergibt das andere, man hat eine Aktion, eine Reaktion, wie auch immer. Nur um euch in diese Thematik mal des Entschuldigens mit reinzunehmen, wie komme ich aus der Schuld, wenn sie selbst noch nicht mal eindeutig ist, irgendwie raus? Im Englischen ist es einfacher, da gibt es nämlich zwei verschiedene Wörter für. Da gibt es to apologize und to excuse. Die von euch Englisch können, die werden wahrscheinlich sofort merken, excuse ist sofort sowas wie Ausrede, sich erklären. Und to apologize heißt eigentlich, übersetzt sich, also jemanden um Entschuldigung bitten. Und über diesen Unterschied oder über dieses Entschuldigen will ich heute sprechen. Ich habe vor längerer Zeit, also ich erzähle viele Geschichten zwischendurch, ihr müsst die nie alle behalten. Ich habe eigentlich nur einen Satz, den wiederhole ich auch am Ende nochmal. Wenn ihr den behaltet, alles gut. Den Rest könnt ihr euch amüsieren oder eine Cola trinken so lange. Okay. Ich habe letztes Jahr ein Hörbuch bekommen, weil ich nicht lese, ich bin so lesefaul, von Donna Leon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit Kommissar Brunetti. Ey, stinke langweilig. Entschuldigung. Also, super Buch, ja. Nein, aber ich habe einen Satz daraus behalten. Und zwar ist das so ein Kommissario Brunetti, der wühlt halt letztendlich immer in anderen Leuts Müll rum und muss die quasi immer überführen und mit denen reden. Und die verstecken sich vor sich selbst und mit Alibis. Ihr kennt das alle, in jedem Tatort, in jedem Film ist das ja so. Und der wird irgendwann mal gefragt, wie er seinen Job überhaupt definiert und ob ihm das nicht auf den Keks geht, dass die Menschen immer mit irgendwelchen Entschuldigungen und Erklärungen daherkommen und argumentieren, warum etwas dazu gekommen ist und warum die Rechtsprechung auch so ist, dass man letztendlich mit einer bestimmten Vorgeschichte zum Beispiel auch eine mildere Strafe bekommt und so weiter. Und er sagt dann so, ja, das ist schon schlimm, wie sich die Menschen immer rausreden, obwohl sie schon überführt sind, obwohl es eigentlich klar ist, was die falsch gemacht haben. Und wenn das eigentlich so das Wichtigere wäre, sagt er, dann wäre es viel wichtiger, dass Sigmund Freud von den Toten auferstanden wäre, als Jesus Christus. Und dieser Satz, ich musste schmunzeln, ich musste anhalten und mir den nochmal anhören, habe gedacht, jo, Sigmund Freud, der Begründer der Tiefenpsychologie, ganz viele Erklärungen dafür, warum wir zu solchen Menschen werden, aus Opfer werden Täter und diese Prinzipien, wo wir uns rausreden. Ich sag mal so, es ist auf einem ganz hohen Niveau, sich selber zu erklären, keine Frage, aber an diesem Punkt bin ich total hängen geblieben und habe gemerkt, ja, ich mache das eigentlich ganz genauso. Wenn wir zum Beispiel Ehekrach haben, meine Frau und ich, dann sage ich ganz schnell, jo, dass du das wieder so verstehst, war ja auch klar. Oder wenn ich nicht so, ich meine, ihr merkt das jetzt, man schmunzelt dann darüber, wenn ich das ein bisschen netter sage, sag ja, hör mal, ich habe das aber so und so gesagt, wenn du das so auffasst, da kann ich da auch nichts für. Das ist ja dein Problem. Und ich glaube, wenn ihr jetzt mal so eure eigenen Geschichtchen, wie ihr so jeden Tag erlebt, vor eurem geistigen Auge oder Ohr oder Herz passieren lasst, werden euch wahrscheinlich ganz viele Situationen einfallen. Das ist ein ganz kleines Niveau, ein ganz einfaches Niveau, wo wir dann merken, dass wir viel schneller damit sind, uns zu erklären, ja, ich habe das doch so und so gemeint, weil ich gestern einen schlechten Tag hatte oder die Oma Geburtstag hatte oder weiß der Geier. Wir strecken uns ja da was zusammen und glauben dann irgendwie, glaube ich, selber dran. Anstatt sich in der Form zu entschuldigen, unabhängig davon, ob tatsächlich jemand was falsch gemacht hat oder ob sich das einfach nur so ergeben hat, zu sagen, hey, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass das so ankommt. In Jakobus 5, Vers 16 steht, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werden. Also wenn ihr den Jakobusbrief mal durchlest, da sind da ganz viele Sachen drin, also sowieso auch Korinther, Römer und so. Ich habe jetzt aus den drei Briefen von Paulus jeweils eine Bibelstelle raus, die uns wenn ihr diese Bücher komplett mal lest, da sind ganz viele Sachen drin, die uns zeigen, wie wir eigentlich leben können. Wie es relativ easy ist, miteinander klarzukommen und wie Gott sich ein Leben vorstellt, was ihm gefällt. Und was uns, glaube ich, echt gut tut. Und das ist so ein Part daraus, wenn wir untereinander gegenseitig uns vielleicht mal einfach mal zugeben, ja okay, das war nicht so gemeint oder es tut mir einfach leid. Es tut mir leid, was dabei rausgekommen ist, unabhängig davon, ob ich jetzt was falsch gemacht habe oder nicht. Das sage ich jetzt das letzte Mal dazu. Es tut mir leid, das reicht. Ich glaube, dann kommen wir weiter. Und gerade als Gemeinde, wie schnell ist das so in Familien, in Beziehungen, in Gemeinde, in Gemeinschaften, jo, dass das eine Wort das andere ergibt und wir kacken uns dann an, gehen uns aus dem Weg, wir haben keine Offenheit mehr, anstatt einfach mal zu sagen, es tut mir leid. Oder sich selbst vielleicht ein bisschen verletzlich zu machen, zu sagen, hey, das hat mir wehgetan irgendwie, das, wo der andere reinhauen kann oder sich auch entschuldigen kann. Also mit einer Erklärung oder einer Rechtfertigung nach Sigmund Freud haben wir sicherlich eine Antwort darauf, wie warum es dazu kam, glaube ich schon. Aber mit einer Entschuldigung durch Jesus Christus haben wir eine Antwort darauf, wie es weitergehen kann. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, in vielen Konflikten ist die Schuldfrage einfach auch nicht klar. Und ich will ja auch nicht auf die Schuld rumreiten, sondern ich will einfach es leicht machen, sich zu entschuldigen, sich zu entlasten. Und glaubt, das hängt so mit einer eigenen Größe zusammen, die man irgendwie selber empfindet und es nicht schafft, mal einen Gang runterzuschrauben oder einen Schritt zurückzugehen. Ich bin vom Beruf eigentlich ein Kaufmann. Ja, ich muss meistens ein Hemd tragen, manchmal sogar eine Krawatte, furchtbar, aber ist so. Und ich habe solche Schulungen besucht, so Verkaufsschulungen. Und bei einer Verkaufsschulung, die Grundzüge sind so, man hat Kommunikationslehre, man hat dann so ein Blatt Papier vor sich, da ist irgendein Bild drauf. Meistens so ganz einfache geometrische Formen. Und dann ist eine Wand dazwischen, dass man sein Gegenüber nicht sehen kann, das ist dann der Einkäufer. Und dem muss ich mündlich erklären, was ich gerade auf meinem Blatt Papier sehe. Und er muss das aufmalen. Und nach 10 Minuten oder nach 5 Minuten, dann hält man diese beiden Bilder nebeneinander. Und meistens sehen die relativ unterschiedlich aus. Nicht, weil der andere nicht zeichnen kann, sondern weil es echt schwer ist, manchmal die einfachsten Dinge einfach zu beschreiben, dass der andere sie genauso verstehen kann, wie man sie vor sich sieht. Und es wird einem eigentlich beigebracht, als Verkäufer zu sagen, du bist nicht nur dafür verantwortlich, was du sagst, sondern du bist auch dafür verantwortlich, wie es bei dem anderen ankommt. Und dazu will ich Mut machen, eben die Verantwortung für den anderen mit zu übernehmen. Nicht nur zu sagen, ja, ich habe das so gesagt, weil ich davon so überzeugt bin oder weil das so richtig ist, weil es auch da keinen Falsch vielleicht gibt. Und trotzdem kommt es bei dem anderen wie eine Klatsche an. Trotzdem ist der andere verletzt. Trotzdem hat der andere echt ein Problem damit. Oder es ist ein Streit entstanden. Ein Beispiel. Wir waren als Band unterwegs vor... wir hatten alle total Stress, keiner hatte Zeit. Und das war aber so ein Gottesdienst mit ganz viel Musik und ganz viel Lobpreis und die Setlist und keiner hatte Zeit. Und dann habe ich mich irgendwann erbarmt und habe mich dann abends dann irgendwann hingesetzt, nachts sogar, ich glaube nachts um 2, und habe dann diese Setlist zusammengeschrieben und echt alles super vorbereitet, wie ich meine. Und dann sind wir da sonntags morgens scheißen früh raus, ja, alle natürlich wenig geschlafen und so und wir beim Aufbauen, Soundcheck und dann habe ich die Setlist, das mache ich sonst nicht, für jeden Einzelnen ausgedruckt, hingelegt. Also Renato, kannst dich entspannen, du warst nicht dabei. Habe ich dir da hingelegt und auf einmal der eine, ich will nicht sagen flippte aus, aber der mault mich an, was ist denn für eine Scheiße, das Lied, das haben wir gar nicht besprochen oder war die falsche Tonart, ich weiß noch nicht mehr genau, was das war. Ich bin innerlich geplatzt, ja. Ich bin so hochgegangen und habe mir gedacht, was für ein Penner. Weißt du, keiner nimmt sich die Zeit, sich die Sachen anzugucken und ich setze mich dann nachts um 2 dahin, bereite das für die anderen mit vor und dann scheißt er mich an, dass das irgendwie eine falsche Tonart ist oder dass wir ein anderes Lied besprochen. Ich weiß noch nicht mehr, wirklich nicht mehr, was das war und habe mich aufgeregt und bin in diesen Konflikt ja voll eingestiegen. Ich habe dem auch richtig die Meinung gesagt und was ich alles gesagt habe, will ich jetzt hier nicht betonen. Dann kam hinter der Herr Mischer, also der für die Technik verantwortlich war, der kam auf uns zu und meinte, ey, alles gut, ihr könnt das Lied auch weglassen und so. Wo wir uns dann echt erschrocken haben und gedacht, ey, das ist es doch nicht wert. Und wir haben dann diesen Gottesdienst gespielt. Für mich war das so scheiße. weil ich diesen Frust einfach hier hinten, ey, die Nackenhaare haben noch abgestanden. Das war einfach Kacke. Da kannst du Menschen nicht in die Anbetung Gottes bringen. Da kannst du auch nicht, es war belastend. Es war einfach eine Schuld, eine Last auf meiner Schulter, die mich total gedrückt hat, die mich gefuchst hat, auch tagelang danach gefuchst hat. Und ich will dazu sagen, mein Gefühl sagt mir auch heute noch, dass ich eigentlich nichts falsch gemacht habe. Also in der Vorbereitung dieser Noten, der Setlist und so weiter. Also darauf will ich hinaus, einfach zu sagen, selbst wenn ich nichts verbockt habe, habe ich aber an dem Zeitpunkt, als der mein Kollege mich dann anmaulte, habe ich die Chance gehabt zu sagen, tut mir leid, dass der Akkord falsch ist. Oder tut mir leid, dass das Lied ist da reingerutscht. Oder warte, ich schreibe dir eben die richtigen Akkorde darüber. Ich hätte die Chance gehabt und ich glaube, man spürt das auch, man weiß das auch. Aber ich habe sie nicht genutzt. Ich bin auf den Konflikt eingestiegen, anstatt einfach zu sagen, Entschuldigung, unabhängig von der Schuldfrage, wer hier überhaupt was falsch gemacht hat. Ich glaube, dass wir es nicht immer brauchen. Wir müssen uns nicht immer entschuldigen. Wir müssen nicht diese Loser und schwachen Leute sein, die immer den untersten Weg gehen und immer Entschuldigung sagen und irgendwie, ja, die dummen Christen, die können eh alle nichts und so, wie so oft über uns manchmal sagen. Aber ich glaube, mit so einer Form des Ausdrucks, wenn wir die Wahl haben, einen Gang runterzuschrauben, einen Schritt zurückzugehen, uns zu entschuldigen, zurückzunehmen, nicht so wichtig zu nehmen, haben wir eine Riesenchance, eine Last zu verlieren, die sonst auf unseren Schultern liegt. Also als Verkäufer arbeite ich in einer Firma, die machen ganz viel Printmedien, also in so einem Printbereich drucken, ja. Und manchmal müssen wir eine Farbe anreiben, sagt man, oder anmischen. Und bei hellen Farben ist das so, also ich sag mal so weiß, kann sich jeder gut vorstellen, da muss man manchmal nur auf einer Waage eine Messerspitze einen anderen Farbton, irgendwie schwarz oder dunkelblau oder was auch immer, es wird dann ausgerechnet, aber es geht um die Menge. Eine kleine Messerspitze, 1 Gramm, 1,5, manchmal 2 Gramm für 5 Kilo Farbe, die reichen oft aus, um den Farbton tatsächlich zu verändern. Gerade bei so, ja hier so, wie heißt das, Chamois, Cremefarben, ein helles Bleu, wie auch immer, Eierschalen, Champagner, ihr kennt da mehr Begriffe, ja genau. Manchmal ist es so, wenn ich anstatt 2 Gramm oder die Kollegen 2,3 Gramm die Messerspitze so ein bisschen abrutscht oder so, kann schon, der Pott ist im Sack. Also den kann man wirklich wegschmeißen, weil man bräuchte Unmengen an weißer Farbe, um quasi das wieder aufzuwiegen, was da an ein paar Gramm irgendwie zu viel ist. Und das ist auch nicht nur so eine Rechnung, die, wie sagt man, linear ist, sondern das steigt dann anders, weil es, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr müsst dann vorspulen, ja. Okay. Also ich will damit nur sagen, das ist unsere Entscheidung. Wie viel Schwarz oder wie viel Blau tue ich in den weißen Pott rein? Habe ich jetzt die freie Wahl, mich zu entscheiden, einen Gang zurückzuschrauben oder mich zu entschuldigen oder was auch immer, mich nicht so wichtig zu nehmen, um so einen Pott Farbe nicht kaputt zu machen oder um so eine Situation nicht an die Wand zu fahren. Um mich zu entlasten, um mich frei zu machen, um nicht so einen Pott dunkler Farbe zu haben, den keiner gebrauchen kann und der nur Sand im Getriebe ist oder wie auch immer. Kennt ihr, eine Bibelstelle will ich dazu sagen, aus Römer 12, Vers 18. Wenn es möglich ist und so viel an euch liegt, haltet Frieden. Das ist eigentlich der Kernsatz. Alle Geschichten könnt ihr nachher wegstreichen, aus eurem Gedächtnis rausnehmen, was sei denn, die unterstützen diesen Bibelvers. So viel an euch liegt, oder das, genau, also das, was, wenn es möglich ist und so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Da gibt es verschiedene Übersetzungen. Also wir haben eine Chance, egal was die anderen machen, egal warum die Situation so ist, egal warum ich gerade so empfinde, wenn ich eine Chance habe, Frieden zu halten, dann soll ich das tun. Das sagt der Römerbrief. Kennt ihr diese beiden Tassen, die sich gegenseitig anscheißen? Da gibt es so ein Video. Kennt ihr, oder? Und dann irgendwie, Penner, immer, und dann hinterher sagen die, immer 3-mal mehr als du, immer 3-mal mehr als du, immer 10-mal mehr. So hört das, glaube ich, auf, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Und so haben wir es vorgestellt mit dem Entschuldigen. Ja, ich entschuldige mich, na, ich entschuldige mich, na, ich entschuldige mich, na, immer, ich entschuldige mich immer 3-mal mehr als du. Behaltet einmal die Tassen vielleicht im Kopf zu diesem Bibelvers, um das vielleicht zu verstehen, was ich versuchen will zu sagen. Wir haben doch nichts zu verlieren. Scheiß doch der Hund drauf, ob da jetzt falsche Akkorde drauf sind, ob ich mich entschuldigt habe oder nicht. Ob ich jetzt was verbockt habe oder nicht, das wollte ich sagen. Aber mit einer Entschuldigung kann ich die ganze Situation verändern und mich entlassen. Noch eine Geschichte. Teenie-Freizeit, ein paar von euch, die hier sind, die waren mal dabei als Mitarbeiter. Und wenn man so als Erwachsener Freizeiten macht für Teenager, dann muss man selber auch ein bisschen durch sein, sonst hält man das, glaube ich, 10 Tage nicht aus. Und wir haben dann nachmittags so einen Workshop gemacht mit Luftgewehrschießen. Genau, da muss man so treffen, aber alles sicher, alles gut, nichts passiert. Und wir hatten so einen Freizeitleiter, so einen Spießer, war nicht der Hannes, also der war immer Freizeitleiter, deswegen sage ich das mal dazu. Aber echt so ein Spießer, der hatte so eine fette Bibel mit Goldrand und Prägung und dann noch 2 andere theologische Bücher und die hat er da am Tisch gehabt. Naja, und wir nachts konnten dann auch nicht pennen, wir waren so aufgedreht, wir Mitarbeiter, und haben dann immer so Apfelsinen, das war das, was noch da war, und erst waren es so Überraschungseierreste und dann so Apfelsinen, ganz am Ende von dem Raum hingestellt und immer versucht, mit dem Luftgewehr die Dinge abzuknallen. Hat einen Mörderspaß gehabt. Also, das war super. Und am nächsten Morgen kommen wir in die Mitarbeiterbesprechung, 7 Uhr, nur 4 Stunden geschlafen. Und der Freizeitleiter, der haut mal so richtig einen raus und regt sich voll auf, weil ein paar Orangenspritzer auf seine Bücher oder auf diese Bibel da gefallen sind. Und es war Totenstille. Alle waren irgendwie total, also von diesem Aufregen von dem Freizeitleiter total beeindruckt, weil eigentlich wollten wir da was, ja, Menschen für Jesus erreichen, Teenager, hatten Mörderspaß, dass da mal was bei schief läuft, okay, war vielleicht nicht cool. Aber keiner von denen, die abends mit dem Luftgewehr rumgeballert haben, war in der Lage zu sagen, tut mir leid, ich war dabei oder ich habe es gemacht oder wie auch immer. Sondern, ja, ist doch nicht so schlimm, kann man doch abwaschen. Da ist jemand hin mit dem Lappen hingegangen. Oder einer hat dann gesagt, ja, hör mal, wir kaufen eine neue Bibel und so. Ja, das ist auch das andere Buch. Ja, das andere Buch, das besorgen wir dann auch nach der Freizeit neu und so. Und ja, aber da war eine Widmung drin und so, da kann man nie wieder, wie auch immer, ich kann mich an alle Details nicht mehr erinnern. Aber diese Erklärungen, die waren irgendwie viel präsenter und viel einfacher, viel leichter für uns alle, ich habe übrigens mitgeschossen, als zu sagen, es tut mir leid. Und einer von uns, die wir da abends den Bockmist verzapft haben, der hat dann irgendwann gesagt, jo, tut mir leid, war scheiße. Und das Thema war durch. Wir konnten danach weitermachen, also sicherlich muss man dann erstmal nochmal einmal tief Luft holen, aber es ging weiter. Warum uns das so schwerfällt, Dinge zuzugeben oder sich zu entschuldigen oder Schuld auf sich zu nehmen, die vielleicht noch nicht mal so ganz klar ist, ich habe nicht so richtig erklären können, woran das liegt. Ich glaube, es hängt mit einem selber zusammen, vielleicht mit Stolz oder mit, ich weiß nicht was. Macht euch eure eigenen Erklärungen dazu. Aber ich habe eine Parallele gefunden, dass wir wie eine Schwäche empfinden. Wenn wir uns entschuldigen oder sagen, hey, tut mir leid, dann fühlt sich das so an, wie verloren zu haben, nicht recht zu haben, nicht gewonnen zu haben. Gibt es wahrscheinlich noch etliche mehr Begriffe. Und ich glaube, dass in dieser vermeintlichen Schwäche des Zugebens, dieser Entlastung eine Riesenkraft steckt, eine Größe, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Und ich finde, das ist, wir sehen es doch an Jesus. Jesus hängt am Kreuz, nimmt die ganze Schuld auf sich und die Leute lachen ihn aus. Ey, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch runter. Die ganze Schuld hängt an diesem Mann oben am Kreuz, von uns allen mit einbegriffen. Und das ist eigentlich die größte Kraft und die größte Stärke, die doch für uns als Christen vorstellbar ist, oder? Es gibt doch nichts. Auch die Bibel sagt, es gibt nichts Größeres oder keine größere Liebe, wenn jemand sein Leben lässt für einen Freund. Und da sogar für die Feinde. Für alle. Und diese Parallele, vielleicht hilft uns das, diese Schwachheit, wenn wir sie so empfinden, zuzulassen. Und dann kleineren Schritt, kleinere Brötchen zu backen. Wenn es möglich ist und soweit an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich bin eigentlich schon fertig. Ich habe nur so gedacht, vielleicht denkt der eine oder andere noch, also es ist wirklich nur so ein Nachsatz, vielleicht denkt der eine oder andere von euch, naja, es gibt aber manche Sachen, da muss man mal klar Kante sagen, also auch in der Gemeinde, da muss man mal sagen, wo der Hammer hängt. Und die Bibelstellen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, zum Beispiel aus dem Korintherbrief oder so, der kackt der Paulus diese Gemeinden an, das glaubt ihr gar nicht. Also der sagt mal richtig, was da abgeht und wie Gott sich das vorstellt und dass das mal so, wie das in Korinth war, ja mal gar nicht geht. Ja, Und er hat nicht gesagt, ja, es tut mir leid, wenn das jetzt bei euch nicht so cool ankommt. Entschuldigung, nicht, dass ihr aus eurer Bequemlichkeit ausgeweckt werdet oder was auch immer. Der hat richtig gesagt, was er denkt. Und wenn uns das schwerfällt, diesen Moment für uns selber zu empfinden, wann es dran ist, was zu sagen oder wann es dran ist, eben kleine Brötchen zu backen, sich zu entschuldigen, dann sagt Paulus, finde ich auch eine sehr interessante Stelle, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Oder eine andere Übersetzung, seid meinen Nachahmer, also macht mir das nach, wie ich das auch Christus nachmache. Und auch bei Jesus ist es ja auch so, die Tempelreinigung als Beispiel oder wie er manchmal die Jünger angefahren hat, als die zum Beispiel dazwischen gehen, wo die Kinder zu ihm kommen. Oder die Situation, die Pharisäer, die er wirklich richtig auch beschimpft zwischendurch, das war ganz klar. Und trotzdem, die Entschuldigung und die Schuld auf sich zu nehmen, die Verantwortung mitzutragen, was letztendlich Folgen davon sind, auch wenn wir nichts verbockt haben. Und ich will dazu Mut machen, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, denkt darüber nach, wir haben die Chance, unsere Beziehungen zu verändern. Wir haben die Chance, in unseren Familien einen Unterschied zu machen, an unseren Arbeitsstellen und auch hier in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Ich glaube, wenn wir es schaffen, von diesem hohen Ross runterzukommen und Schwäche zuzugeben, uns zu entschuldigen und Verantwortung dafür zu übernehmen, auch wie es bei den anderen Menschen ankommt, dann, glaube ich, haben wir eine Chance, echt auch die Welt zu verändern. Und dazu fordert uns Jesus auf. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Immer dreimal mehr als du. Amen.